Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Würdiger Einstieg für meinen Gast, Kabarettist, Autor, Kölscher Oberjeck, sage ich jetzt einfach mal, Mitbegründer und lange Jahre Präsident der legendären alternativen Stunksitzung, Jürgen Becker. Guten Morgen und hello.
Guten Tag, Frau Deeg. Oder guten Morgen.
Karneval 2013. Wem sind Sie denn für welches Thema in diesem Jahr besonders dankbar?
Ja, der Karneval ist ja schon fast vorbei, nicht? Der Sitz des Karnevals ist vorbei. Jetzt ist ja Straßenkarneval und der hat ja kein Thema. Das ist das Schöne. Da kriegt man einfach raus. Und letztlich ist es ja jedes Jahr gleich. Karnevalisierung heißt ja immer Umkehrung. Also der Narr wird König und der König wird erniedrigt. Und deswegen ist ja in katholischen Gegenden der Karneval immer so stark, weil das Christentum hat im Grunde, das gilt ja für die Evangelien eigentlich auch, die Religion karnevalisiert, kann man eigentlich sagen. Das Höchste, was die Menschen sich vorstellen konnten, war immer Gott, der Allmächtige, der Schöpfer allen Lebens. Und dieser große Gott wird jetzt zum kleinen Kind in einer besonders armen Familie. Und Josef war aber gar nicht der Vater, sondern Gott. Und dafür, dass Josef das geglaubt hat, hat man ihn heilig gesprochen. Und das ist auch das Grundprinzip des Karnevals. Im Grunde sind dann alle heilig.
Und beim Straßenkarneval sind eigentlich dann auch, sind die großen Themen eigentlich egal. Klar, da kommt der ein oder andere Motivwagen vorbei und darüber lacht man. Aber eigentlich geht's da mehr um...
Ja, um sich selber feiern. Mhm. Und das ist ja auch schön. Man sagt ja, da kommt ja das Schunkeln. Alles, was der Jeck tut, tut auch das Kind im Mutterleib. Es schunkelt ununterbrochen, es säuft ununterbrochen, es ist permanent am Feiern. So kann man sich das erklären.
Ich will jetzt gar nicht dieses alte Konkurrenzding aufmachen. Hier der Kölner Karneval gegen die Mainzer Fastnacht, wo sich ja der eigentliche Konflikt sowieso zwischen Köln und Düsseldorf abspielt. Also zwischen Köln und Mainz gibt es ja gar keine Konkurrenz, oder?
Nee, eigentlich nicht. Kann man nicht sagen. Es sind beides katholische Städte. Und der Mainzer Karneval sagt, man ist ein bisschen politischer als der Kölner. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber in Düsseldorf zum Beispiel, das ist ja eine Stadt, die völlig frei agieren kann, die den ganzen historischen Ballast nicht hat. Und das merkt man zum Beispiel in Düsseldorfer Rosenmontagszug enorm an. Der ist ja wahnsinnig frech. Das sind ja die frechsten Wagen in Europa überhaupt. Da gibt es den berühmten Künstler Jacques Tilly und Hermann Schmitz. Das ist ein Ur-Düsseldorfer. Und die bauen also Karnevalswagen. Das sind absolute Granaten. Müssen im Fernsehen mal drauf achten. Die sind so scharf, das ist unglaublich. Wäre in Köln undenkbar. In Mainz auch. Die würden in Mainz niemals zugelassen. In Köln wird ja der Karnevalszug vom Erzbischof gesegnet. Aber da in Düsseldorf, da haben die zum Beispiel einen Priester aus Pappmaché, der offensichtlich pädophil ist und ein Kind auf dem Schoß hat. Das könnte der Meister aber gar nicht segnen. Ein pädophilen Priester aus Pappmaché. Der segnet höchstens die Priester in echt.
Waren Sie mal auf dem Rosenmontagszug in Mainz?
Nein.
Meinen Sie, Sie haben was verpasst?
Nö, glaube ich nicht. Ich habe das im Fernsehen, kann man ja ein bisschen rumseppen. Ne? Ich bin ja dann, wenn der Zug montags geht, meistens noch im Bett und dann mache ich den Fernseher an, dann werde ich so langsam wach und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich aber, wenn der losgeht und dann gehe ich aber los mit meiner Frau, meiner Tochter und noch ein paar Freunden und dann sind wir an der Stelle, wo der hinterher hinkommt, dann gerade rechtzeitig. Wir kennen den dann schon aus dem Fernsehen, aber das wäre dann in Mainz ja nicht möglich, da müsste ich ja zu weit fahren.
Ja, ist klar, klappt nicht. Ist rein vom Timing her gar nicht drin. Jetzt sind Sie im Karneval ja nicht mehr richtig aktiv selber und trotzdem machen Sie natürlich mit, unterstelle ich jetzt mal, es ist immer noch, oder, präsent. Und was ist dann Aschermittwoch? Fallen Sie dann in ein Riesenloch?
Nö. Nee, dann ist man ja froh, dass das auch vorbei ist mal wieder. Das ist ja das Schöne, dass das so quasi begrenzt ist. Ich finde das sehr gut und ich mache das auch immer voll mit. Also ich komme nie vor 6 Uhr morgens nach Hause.
Dann beginnt die Fastenzeit bis Karfreitag. Verzichten Sie dann auf irgendwas?
Nee.
Hätte mich jetzt auch gewundert.
Nee, also irgendwie, das ist ein ganz schöner Brauch, aber ich verzichte ja Karneval schon auch so viel. Ne? Auf Schlaf zum Beispiel, da muss man sich Aschermittwoch auch was gönnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Jürgen Becker, Mitbegründer der alternativen Stunksitzung in Köln. Über die Stunksitzung in diesem Jahr habe ich gelesen, kein Skandal, kein Glanzstück, aber politisch wie schon lange nicht mehr. Kein Rechtsstreit. Das war mal anders, oder? Da war das Programm. Es gab eigentlich fast jedes Jahr einen Rechtsstreit.
Ja, das ist ja in einem freien Land wie Deutschland ist das ja immer ein Spiel. Das ist, hat ja keinen ernsten Hintergrund wie jetzt in Russland mit Pussy Riot oder so, die ja dann dafür ins Gefängnis gehen müssen. Das ist ja bei uns Gott sei Dank nicht so. Wir haben die künstlerische Freiheit, Satire darf alles. Und diese Freiheit sollte man auch nutzen. Und wenn dann sich jemand beleidigt fühlt und vor Gericht zieht, dann wird man das schon aushalten. Das sind dann immer irgendwelche Tagessätze von so und so viel. Dann nimmt man den Ärmsten aus der Gruppe und dann wird das schon nicht so teuer. Also das ist ja das Schöne an unserem Land, dass wir da wirklich die Freiheit haben und niemand Angst haben muss, dass ihm der Kopf abgerissen wird, wenn er mal zu weit geht. Wir haben dann so Prozesse gehabt mit dem damaligen Innenminister Zimmermann, dem wir zu hart angegangen sind. Es gab einmal eine
Szene.
Haben
Sie da mal einen verloren?
Ja, den haben wir verloren und dann haben wir halt diese Tagessätze bezahlt, einer von uns. Und das war aber auch nicht, haben wir zusammengelegt, das ist ja nicht so schlimm. Oder es gab einen Prozess, das war eine Szene, die spielt an einer Autobahnkirche. Da war auch eine Tankstelle dabei und dann stand auf der Tankstelle Shell statt Shell. Und dann hat dann der Requisiteur an der Kirche auf das Kreuz dann Tünnes als Pendant zu Shell im Tünnes hingehängt. Da hat er sich gar nicht viel bei gedacht. Und das hat einen riesen Prozess gegeben. Man darf an einem Kreuz nicht Tünnes schreiben, obwohl das ein katholischer Name ist. Anton, ne, genau wie Köbes Jakob heißt. Das ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Aber das sind dann immer so Prozesse, die dann die hohen Wellen schlagen und allen Beteiligten ja auch gut tun. Das ist ja nicht so schlimm. Ich hatte das neulich
Wobei die Stunksitzung ist ja von vornherein schon ausverkauft. Also um jetzt Karten zu verkaufen, bräuchten wir das eigentlich
nicht. Da wollen sie es nicht. Nein. Es ist einfach so allgemein. Man bleibt halt im Gespräch. Man darf das nicht überbewerten. Und die Christen nehmen das ja immer auch sportlich, auch die anderen Religionen. Ich hatte auch zum Beispiel, wurde ich gefragt dann, was ich von der Moschee in Köln halte. Die Moschee in Köln-Ehrenfeld ist ja die größte Moschee Deutschlands, wenn sie dann fertig wird. Eigentlich dauert allerdings noch 600 Jahre. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das verstehen, dass die Muslime nun auch was Großes haben wollen. Die Kölner haben den Kölner Dom, die Katholiken, und die Muslime können ja nicht alle katholisch werden, sage ich dann, von einem Hassprediger zum anderen wechseln, das bringt ja nichts. Und dann hat mich der Kölner Erzbischof, der Kardinal Meißner, dann verklagt, ich dürfe ihn bei Androhung von bis zu 200.000 Euro Strafe nicht mehr Hassprediger nennen. Und das mache ich dann auch nicht mehr. Dann habe ich das unterschrieben, dass ich das nicht mehr mache. Und dann kann man das ja dann anders lösen. Dann kam dann der Volker Pispers auf die Bühne und hat gesagt, Herr Becker, ich habe gehört, Sie dürfen unter Androhung von 200.000 Euro Strafen Kardinal Meißner nicht mehr Hassprediger nennen. Ja, sag ich, das stimmt. Sagte Volker Pispers, ich finde, wir sollten zusammenlegen. Und lachen die Leute und es funktioniert wieder. Also das ist eine so bei uns Gott sei Dank rein sportlich zu sehen. In Russland ist das anders und in vielen anderen Ländern leider auch.
Die Stunksitzung war angeblich noch nie nicht ausverkauft.
Ja, stimmt.
Das ist ja sensationell.
Ja, und das bei 48 Vorstellungen. Ne? Das
Wahnsinn.
Ist schon eine Erfolgsgeschichte, muss ich auch sagen. Hätte ich damals auch nicht gedacht, als wir das angefangen haben, habe ich auch gedacht, ne, ob das funktioniert, aber es hat sofort funktioniert. Allein der Name hat gezogen. Das Wort, abgeleitet von Prunksitzung, war damals, 1984, war das einfach das richtige Wort zur richtigen Zeit und auch das richtige Ding zur richtigen Zeit, einfach eine Sitzung zu machen mit den Elementen der traditionellen Sitzung, aber dann kombiniert eben mit Rockmusik und anderen Humorformen.
Einmal Stunker, immer Stunker oder ist es dann vorbei?
Nein, ich hatte dann das ja 12 Jahre gemacht und dann kam halt meine Tochter zur Welt und ich hatte auch noch Mitternachtsspitzen und andere kabarettistische Dinge. Ich kriegte das einfach terminlich nicht mehr richtig zusammen. Da die Stunksitzung ist schon ein halbes Jahr Arbeit und dann mussten die auch Rücksicht nehmen, dann, dass ich noch Mitternachtsspitze moderieren konnte. Das, ich merkte, das knirscht dann noch ein Kind dabei und die familiären Dinge brauchen ja auch Zeit und deswegen habe ich dann gesagt, komm, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt machst du mal eine Baby Pause. Ja, und die hält bis jetzt an. Jetzt wird meine Tochter dieses Jahr 18.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben eben über die Stunksitzung gesprochen. Da kriegt auch dies Jahr wieder Kardinal Meißner, der Erzbischof von Köln, sein Fett ab. Sie haben ihn selber eben auch schon mehrfach angesprochen. Eigentlich, ich habe mich gefragt, eigentlich müssen Sie doch diesem Mann dankbar sein. Für all die Vorlagen, die er liefert.
Ja, Kabarett braucht ja immer so Gegenpole. Man muss.
Ja, was bei der Heute-Show irgendwie Philipp Rösler ist, ist bei Ihnen Kardinal Meißner.
Ja, Philipp Rösler auch, also die FDP natürlich auch. Das sind auch wunderbar, sagen wir so Punkte, die man für eine Fallhöhe gut benutzen kann. Und da ist Kardinal Meißner wirklich hervorragend, weil er möchte gerne, dass die Kölner ihn lieben, aber die Kölner geben sich keine Mühe. Also es ist ein Mann, der sich anbiedert, ne, dann aber ins Fettnäpfchen tritt und übers Ziel hinausschießt. Er hat zum Beispiel sich fotografieren lassen von der Boulevardpresse mit einem FC-T-Shirt. Ja, das hat er über die Soutane rübergezogen. Das knubbelte sich dann so, das sah furchtbar aus. Ne, da sah die Knöpfe noch so drunter durch. Und hat dann so mit dem Ball so ein bisschen gekickt vom Kölner Dom. Und dann hat er gesagt, ich glaube an den ersten FC Köln. Dann habe ich noch gedacht, mein Gott, muss der Mann verzweifelt sein.
Spott über Gott ist erlaubt, darf über alles und jeden Hohn ausgeschüttet werden. Satire darf alles, haben Sie gesagt, oder?
Ja, natürlich, weil es ist ja eine Parallele. Also Religion und Humor sind ja Geschwister, kann man sagen. Also man lacht ja immer, wenn etwas nicht stimmt. Also das ist eine Fehlinformation ans Gehirn. Sagen wir mal, jetzt mal eine Tochter im Gesicht. Ne? Mhm. Dick und doof, jedes Kind lacht. Ja, warum? Weil das falsch ist. Die gehört da ja nicht hin, die gehört auf den Kaffeetisch. Aber eine Tochter auf dem Kaffeetisch ist langweilig, da lacht kein Mensch. Also ist immer das Falsche, löst das Lachen aus. Das kommt wahrscheinlich, sagen die Wissenschaftler, von der Drohgebärde des Affen. Also wenn beim Affen unstimmige Informationen im Gehirn eingehen, dann merkt er, stimmt irgendwas nicht, dann kommt da so eine Drohgebärde. Ne, dann, daraus ist das Lachen letztlich entstanden. Wenn wir jetzt also zum Beispiel etwas sehen, was nicht stimmt, oder wir hören jetzt einen Witz, sagen wir mal, Vampir alleine auf dem Tandem. Ne? So, alleine, das ist wichtig. Und jetzt kommt die Polizei und sagt, haben Sie was getrunken? Dann sagt er, ja, zwei Radler. Ne? Jetzt kann das Gehirn die zwei Bedeutungsebenen des Wortes Radlers nicht so richtig...
Ich habe einen kleinen Moment gebraucht, ich bin bei Witzen.
Jetzt lachen Sie, weil das Gehirn die zwei Bedeutungsebenen des Wortes Radlers nicht direkt einordnen kann. Jetzt überlegt das Gehirn, ne, was muss ich machen? Ne? Muss ich fliehen? Nee. Muss ich angreifen? Auch nicht. Also baut man die Spannung ab ins Zwerchfell und lacht. Beim Lachen benutzt man 80 Muskeln, auch den Schließmuskel.
Zum Beispiel. Deswegen, Lachen ist gesund.
Ja, deswegen sagt man, ich habe mich bepisst vor Lachen. Das kommt auch daher, weil es ein Kontrollverlust ist. Letztlich, und deswegen hat die Kirche das immer bekämpft. Aber letztlich...
So, und jetzt, wo ist die Gemeinsamkeit?
Ist die Gemeinsamkeit liegt nicht darin, dass Religion ja genauso funktioniert. Die spielt ja auch immer mit Dingen, die eigentlich nicht gehen. Also das Unvorstellbare soll möglich werden. Ne? Also sagen wir mal jetzt, eine Tochter im Gesicht ist eine Religion, eine Jungfrau kriegt ein Kind. Oder ein Toter steht wieder auf. Ne? Oder aus Wasser wird Wein. Das nennt man heute Schorle. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die genau wie der Humor funktionieren, indem man das glaubt und das für möglich hält, was die vordergründige Vernunft erstmal ausschließt. Das ist genau das entscheidende Punkt, das ist auch die Parallele. Und man sagt immer, wenn der Mensch lacht, dann wird er leicht wie ein Engel. Also er versucht, die Dinge distanziert zu sehen oder von oben zu betrachten. Und wenn man die Distanz hat, dann tröstet das natürlich, weil das ist es nicht mehr so schlimm. Und Religion soll letztlich trösten und Humor auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Auf die Frage, was Sie beruflich machen, haben Sie mal geantwortet, Zitat, Quatsch. Davon träumt wahrscheinlich jedes Kind. Ein Traumjob. Haben Sie einen Traumjob?
Ja, das kann man schon sagen. Also ich muss ja immer sagen, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Kabarett. Also ich bin ja selber keiner, der so oft ins Kabarett geht. Und als Jugendlicher fand ich zum Beispiel die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, fand ich ganz furchtbar.
Sie fanden Otto gut, oder?
Ja, Otto fand ich gut. Das wäre ja heute als eher Comedy, aber das war ja auch Qualität. Das war ja, Robert Gerner, der dahinter stand als Autor, ein hervorragender Satiriker und so. Das fand ich ganz toll, das konnte ich auch auswendig, aber Kabarett fand ich furchtbar.
Sind Sie eigentlich wirklich fast immer fröhlich? Sie sitzen hier und lachen und... Wann kriegen Sie schlechte Laune?
Ja, wenn jemand krank ist in der Familie oder so, ne, wenn man zum Arzt muss, all diese Dinge, die ja jeder um sich rum hat, ne, dann denke ich, oh, das könnte aber jetzt aber ernst werden, dann ist das natürlich was anderes. Aber so das alltägliche Leben, also finde ich nach wie vor sehr angenehm und den Beruf auch. Vor allen Dingen, weil man da viel mitmachen kann. Das ist für mich, also das Kabarett selber ist jetzt gar nicht so für mich das Thema, da weiß ich ja ungefähr, wie das geht, sondern mehr, was man damit anstellen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt mal Kabarett in der Moschee gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da habe ich gedacht, da kannst du ja auch richtig mal was aufbrechen. Und das ist zum Beispiel sowas, der Vorteil an meinem Beruf. Ich kam abends vom Auftritt, musste noch tanken. Dann bin ich an die Nachttankstelle gefahren und da war so ein zotteliger älterer Herr, also der war vielleicht 5 Jahre älter als ich, sage ich jetzt mal, und in der Theke, so ich sagte immer so Hartz IV, ein Euro-Jobber, der dann abends noch was dazu verdient. So habe ich ihn so kurz taxiert, war auch so. Und der hat dann zu mir gesagt, Herr Becker, ich brauche Kabarett. Das heißt echt Kabarett mit SCH geschrieben. Da kriegt man 6
Kabarettisten für 5 Euro Eintritt im Bürgerzentrum. Kommen Sie doch mal da hin. Ne? Sag ich, ja, was macht das wohl sein? 5 Euro, 6 Kabarettisten. Da bin ich da hingegangen, da war das ganz toll. Da war eine super Stimmung, da waren 250 Leute und dieser zottelige Mann hat das moderiert, der Christian Beschmann. Und dann habe ich ihm hinterher gesagt, das ist ja toll, was du hier machst. Da bin ich total begeistert von. Und du hast ja auch so viele türkische Kabarettisten dabei. Mach das doch mal in der Moschee. Ja, das ist eine super Idee, das mache ich. Und dann rief er mich 3 Tage später an und sagt, ja, in der Kölner Moschee geht das nicht. Die ist die will das irgendwie nicht und die ist auch noch nicht fertig. Aber in Duisburg geht das. Das ist die größte Moschee Deutschlands. Da können wir das machen. Du musst aber mitmachen. Hat er mich am Wickel gehabt. Ja, bin ich mit ihm dahin gefahren und die waren da ganz offen.
Und daraus wurde Kabarett im Minarett.
Ja, genau. Kabarett am Minarett. Das hat jetzt schon 3-mal stattgefunden. Einmal sogar im Fernsehen und das macht einen Riesenspaß. Also, es sind natürlich mehr deutsche Besucher im Publikum als türkischstämmige, das muss man schon sagen. Aber ich sage jetzt so mal, so 40, 50 sind dann auch aus, man sieht auch Frauen mit Kopftuch und so, das schon, es klappt. Also die Mischung findet statt, aber die Frau Yilmaz, die das mit organisiert hat, die Leitung der Bildungsstätte der Merkez-Moschee in Duisburg, sagte eben, dass man eben, um Satire zu verstehen, erstens die Sprache sehr gut können muss und das andere ist, die Türken sind das noch nicht so gewöhnt, sich die Karten vorher zu besorgen. Die denken, wenn eine Veranstaltung ist, dann kann man da abends hingehen und zahlt an der Kasse. Und das ist aber ja immer sofort ausverkauft gewesen. Und dann kommen die hier abends an und sagen, oh, ist schon alles weg. Und dann hat sie einfach das jetzt beim zweiten Mal so gemacht. Sie hat den Vorverkauf nicht abgeschafft, aber sie hat einfach Bückware, wie man das in der DDR nannte, organisiert und hat immer noch 40, 50 Karten unter der Ladentheke gehabt, die sie dann an türkische Gemeindemitglieder weitergegeben hat. Und seitdem klappt das. Jetzt ist die Mischung besser geworden.
Müssen die Gags da dezenter sein? Oder also dürfen nicht unter die Gürtellinie gehen, so.
Ja, genau. Also das ist ziemlich einfach eigentlich. Man kann sagen, die Frau Yilmaz kannte mein Programm auch, was sie über Sunniten und Schiiten sagen, das geht, was wie sie die Gründung des Islams erklären, das geht alles. Im Programm hat sich alles angeguckt, das ist super, das kann man so machen, das stimmt ja auch theologisch, was sie da sagen. Nur wenn es so unter die Gürtellinie geht, also da sind wir sehr schamhaft und so, das ist so ein bisschen, kann man sagen, wie in der katholischen Kirche früher, also wenn man jetzt vor Nonnen spielen würde.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie engagieren sich zusammen mit Kollegen für die Berufsausbildung von Hauptschülern, habe ich irgendwie gelesen. Machen Sie das noch oder?
Ja, wir haben das gemacht an einer Hauptschule in Köln-Ehrenfeld. Mhm. Diese Schule ist jetzt leider geschlossen worden. Das heißt, leider ist es eigentlich ja gut so, wenn man die Hauptschulen hier abschaffen wollte. Und wir haben jetzt noch kein neues Projekt gestartet. Aber das waren einige Jahre an dieser Hauptschule in Köln-Ehrenfeld, weil ich eine Lesung dort gemacht habe, bin ich auf das Problem gestoßen. Ich bin in der Gewerkschaft nach dem Genuss Gaststätten, weil ich mal Freibier nach dem Programm ausschenke. Und da habe ich dann da die Ehrenmitgliedschaft bekommen oder bin da beigetreten. Und diese Gewerkschaft macht am Tag des Vorlesens immer Aktionen. Ihre Mitglieder müssen vorlesen an Schulen. Und da haben sie mich natürlich auch angerufen. Da haben sie gesagt, ja, dann schick mich doch mal in eine Hauptschule. Ne, das würde ich mal gucken, ob ich das hinkriege, ob ich die da irgendwie gefesselt kriege. Und dann haben sie mich an die Hauptschule Borsigstraße eben geschickt und ich habe mir einen Krimi ausgesucht, Die Abenteuer der schwarzen Hand, das habe ich als Kind immer gerne gelesen. Das ist ein Buch, wo es immer nur eine Seite Text gibt und eine Seite ist eine Zeichnung. Die schwarze Hand sind dann 4 Jugendliche, die Kriminalfälle lösen. Und dann sieht man dann immer ein Bild dazu, zum Beispiel ein altes Haus, wo keiner mehr drin wohnt, wo die Türen verrammelt sind. Und da steht dann drunter die Frage, was beweist, dass in dem verlassenen Haus ein Mensch ist? Und dann raucht der Schornstein. Und dann habe ich das Bild an die Wand projiziert mit dem Overhead-Projektor und dann gefragt, was beweist das? Und dann hat sich einer gemeldet, geht nach vorne, zeigt auf den Schornstein. Wenn es richtig ist, gibt es einen Applaus, können sich wieder hinsetzen. Und das war so interaktiv, das hat ihnen super gut gefallen. Und dann an der spannendsten Stelle habe ich dann aufgehört und dann das Buch dahingelegt. Und die konnten sich das alle mitnehmen. Und es ist ja nicht so teuer, sondern ein Taschenbuch. Ja. Und die Lehrerin hat gesagt, dass sie das alle gelesen hätten am Schluss. Also ich habe die dann angefixt.
Ja, super.
Wie im Grunde genommen, wie eine Droge, ne? Im positiven Sinne jetzt. Und die wollten wissen, wie die Geschichte weitergeht und haben das Buch dann zu Ende gelesen. Und da hat dann ein Schüler zu mir gesagt, kommst du wieder? Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komme ich nochmal.
Sie sind auf dem Gymnasium 2-mal sitzen geblieben, von der Schule geflogen, haben Realschulabschluss gemacht und dann auf dem 2. Bildungsweg Sozialarbeit studiert an der FH. Wie haben Sie die Kurve gekriegt?
Ja, die Schule war einfach nichts für mich. So, ich habe einfach nicht gemerkt, dass das für mich war. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Strafveranstaltung, da muss man halt hin. Und wenn man die Zeit abgesessen hat, dann ist man freier Mensch und kann leben. So war meine Einstellung dazu. Heute finde ich das eigentlich sehr schade. Das hätte ja auch anders laufen können.
Aber es hat ja dann irgendwann doch Klick gemacht.
Ja, nach der Schule dann. Da war es dann plötzlich, wurde es dann toll. Also als die Schule vorbei war, habe ich angefangen zu lernen.
Und wie streng waren Sie da mit Ihrer Tochter?
Überhaupt nicht streng. Ich habe dir immer freien Lauf gelassen. Meine Frau auch. Die hat auch gesagt, Druck bringt gar nichts. Ne? Die muss die Verantwortung selber übernehmen. Und wenn sie den Schulabschluss haben will, dann muss er was dafür tun. Und sie war genau in denselben Fächern schlecht wie ich, in Mathe und in Sprachen. Aber sie kommt irgendwie durch, ohne sich zu sehr anzustrengen. Und das ist genau das, was wir uns alle gewünscht haben, dass die Schule, sagen wir mal, ohne große Quälerei und ohne psychische Schäden quasi absolviert wird.
Sie haben nach der Realschule eine Ausbildung als grafischer Zeichner bei 4711 gemacht in Köln.
Ja.
Wie hat's denn da gerochen?
Mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Kennen Sie Tosca?
Ja,
ja,
meine
Oma hatte das. Genau, ja, sehen Sie, das war das Produkt, was ich immer beworben habe. Da habe ich die Flasche immer gemalt und die Schrift drüber geklebt. Und dann habe ich gedacht, ja, Tosca ist ja eigentlich, kommt ja nicht die Zärtlichkeit durch. Das ist ja eher ein Verhütungsmittel. Das ist übrigens auch von der katholischen Kirche zugelassen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit einem Kollegen, der viel im WDR macht, Jürgen Becker. Sie haben jeden Freitag Frühstückspause mit Herrn Jünemann seit über 10 Jahren. Sie machen schon lange die Mitternachtsspitzen im Fernsehen. Die Stunksitzung, da waren Sie jahrelang beteiligt, wird 30. Was Sie machen, das wollen Sie richtig lange machen, oder?
Ja, ich achte immer darauf, dass eine Sache, sagen wir mal, so ausgeglichen funktioniert, ohne dass es großen Stress macht, weil ich ja faul bin halt. Ne? Und ich achte darauf, dass es nicht den großen Hype gibt, ne, sondern dass eine Sache einfach so einen Flow hat. Das ist mir lieber, wenn eine Sache schön funktioniert und angenehm flutscht und nicht zu viel Wirbel macht im Leben. So, das ist mir einfach lieber. Und das ist immer gelungen. Das hieß bei Mitternachtsspitze natürlich immer, wenn es Anwandlungen gab, und die gab es oft, die Sendung in der ARD zu machen, dann habe ich immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Und da war der Wilfried Schmickler auch meiner Meinung. Und das haben wir immer verhindert.
Das ist doch schade.
Nee, was sollen wir denn da? Das bringt doch nichts. Ne, dann hast du, ja gut, hast aber mehr die Zuschauer. Aber
die überschätzten Paare der Weltgeschichte im Ersten. Das hätte ich schon gern gesehen.
Ja, aber ich finde, dann haben wir mit der ARD zu tun. Ne? Dann sind da wieder ganz viele Rundfunkanstalten, die da mitreden. Die Sendung gibt es 25 Jahre. Wir könnten so lange machen, was wir wollten. Und ohne, dass uns da einer reinredet. Und das ist, finde ich, das größte Glück überhaupt. Und die Bildqualität und die Tonqualität ist genauso wie in der ARD.
Legendär in der Mitternachtsspitzen sind die überschätzten Paare der Weltgeschichte. Haben Sie ein Lieblingspaar?
Ja, das waren natürlich Loki und Smokey damals.
Jetzt, also Helmut Schmidt und seine
nachdem
Frau.
Nachdem Helmut Schmidt Witwer ist, musste man das ja ändern. Und jetzt gucken wir immer gemeinsam, welche Paare denn am besten funktionieren und wo der Humor am besten stattfindet. Es kann auch mal die Tochter von Helmut Schmidt sein oder es kann auch mal der Papst und alles Schwarzer sein. Also wir gucken uns jedes Mal neu.
Ja.
Und der Autor Dietmar Jakobs, der schreibt das immer ganz wunderbar. Und der Wilfried und der Uwe Lyko, der Herbert Knebel, die spielen das auch ganz toll. Also das muss man wirklich sagen.
Sie sind ja auch als Kabarettist auf Tour im Moment mit dem Programm Der Künstler ist anwesend.
Ja.
Bildende Kunst und Kleinkunst werden darin vereint. Wie geht das?
Ja, ich habe mir immer gedacht, Mensch, die Kunst ist so abgehoben, die Leute gehen auf eine Vernissage und fühlen sich dabei unwohl. Nicht? Das Wort Vernissage kommt ja aus dem Französischen Vernis Firnis, das ist der Lack, den der Künstler über das Bild macht, um es zu konservieren. Weshalb auf Vernissagen traditionell immer so viele Lackaffen herumhängen. Und diese Lackaffen wollen einen immer in ihrer Arroganz weiß machen, wir verstünden nichts davon.
Muss man immer ein schlaues Gesicht dazu machen.
Ja, genau. Und das ist genau falsch. Ne? Wir verstehen alle was davon. Und auch der röhrende Hirsch ist ein schönes Bild. Ich rede den Leuten das immer aus, sich zu schämen, wenn sie ein Bild an der Wand hängen haben, von dem sie glauben, dass das Kitsch ist. Das stimmt nicht. Das ist gut. Der röhrende Hirsch ist ein gutes Bild. Und wenn man die Kunst erstmal von seinem eigenen Bedürfnis her aufrollt, dann macht sie plötzlich unglaublich Spaß.
Und jetzt haben Sie sich so eingearbeitet in die Kunstgeschichte und in die Kunstszene, dass Sie jetzt auch ein Buch darüber schreiben, mit Jürgen Becker durch die Kunstgeschichte.
Ja, Dali Dali heißt das. Um nochmal an das Fernsehen anzuknüpfen. Ja, weil ich eben die Künstler beneide. Ich habe gedacht, ich muss mich mit der bildenden Kunst auch mal Wochen mehr befassen. Denn beim Kabarett ist das Publikum das Wichtigste. Ne? Wenn keiner kommt, dann fällt das aus. Das heißt, ohne das Publikum entsteht das Kunstwerk erst gar nicht. Das Publikum ist das Wichtigste. Und deswegen sage ich den Leuten im Saal auch immer, wenn ich hier reinschaue, muss ich sagen, die Künstler sind anwesend. Es war mir eine große Ehre, auf ihrer Vernissage dabei sein zu dürfen. Und das ist bei der bildenden Kunst anders. Da kann der Künstler erstmal etwas machen. Das Kunstwerk entsteht auch ohne Publikum. Wenn es hinterher einer haben möchte, ist es umso schöner. Mhm. Kunst macht einfach so viel Spaß und das gibt für mich auch der Kleinkunst eine neue Dimension. Ich kann die bildende Kunst quasi mit für das Programm in Anspruch nehmen und das gefällt den Leuten auch sehr.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Jürgen Becker, Kölner Kabarettist und Auto- und Motorradfreak. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie ein Ferienhaus haben in Mecklenburg-Vorpommern und da auch gerne durch die Gegend knattern.
Ja. Ja, das stimmt, weil ich habe da Freunde gefunden und ich finde ja immer, wenn Gesprächsrunden zusammensitzen und es sind Leute aus den alten Bundesländern und Leute aus den neuen Bundesländern an einem Tisch, wie es jetzt Silvester wieder war, da waren wir in Mecklenburg-Vorpommern in einem Restaurant essen, da saß man mit anderen Leuten an einem Tisch, einem großen, und wir haben uns unterhalten. Oft finde ich die Leute aus den alten Bundesländern interessanter.
Die aus den neuen oder aus den alten?
Aus den neuen Bundesländern, Entschuldigung. Aus den neuen Bundesländern interessanter. Ja, weil die eine gekurfte Biografie haben. Also die mussten ihr Leben ändern, die mussten reagieren auf die andere Situation. Die sind oft Unternehmer geworden, mussten sich ganz neu einarbeiten. Und das sind oft tolle Geschichten. Und dadurch habe ich da auch Unternehmer kennengelernt, die so eine kleine Motorradwerkstatt aufgemacht haben. Sie haben sich selbstständig gemacht, reparieren Rasenmäher, Autos, alles Mögliche. Und
Sie sind der beste Kunde.
Und ich bin der beste Kunde und ich habe dann diese alten Motorräder aus der DDR, die ich früher immer verachtet habe. Als ich mit olivgrünen Parker und langen Haaren die Stunksitzung gegründet habe, dann habe ich immer gesagt, diese Scheißkarren aus der DDR fahre ich nicht. Ich will ein italienisches Motorrad haben oder ein japanisches. Und heute schäme ich mich für diese Arroganz, weil ich habe doch jetzt gemerkt, das waren doch gute Sachen. Die waren sehr alterstauglich und die haben halt mehr auf andere Dinge geachtet. Und aus der Planwirtschaft heraus haben sie wirklich das Beste rausgeholt, was man da machen konnte. Und heute liebe ich diese Teile, gerade mit Seitenwagen, wo man auch jemand reinsetzen kann. Ich habe so eine MZ, da kann man zu viert mitfahren. Das ist gerade toll da das oben,
weil
wir
mit vielen
Freunden da sind. Genau, da sind zwei Sitze im Seitenwagen reingeschraubt in so einem Trog. Und da fahren wir dann damit da durch die Wälder und durch die unberührte Natur.
Na toll, da knattern Sie dann rum.
Ja, das genau, ist ja als Nebelwerfer. Mit dem Zweitakter. Aber es ist immer so schön, man kommt sofort ins Gespräch damit, weil die Leute das Geräusch noch kennen und die zucken erst zusammen, wenn ich hinter ihnen rückwärts ankomme, also dem Rücken zugewandt, dann merke ich, sie zucken erst, wenn sie das Geräusch hören, weil sie plötzlich denken, die Mauer ist wieder aufgebaut. Aber man kommt dann schnell ins Gespräch und sagt, ja, so einen hatte ich auch mal. Und dann ist man sofort mit den Leuten in Verbindung. Und das Schöne ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, weil ich da ja früher gar nicht hin konnte, ich habe immer das Gefühl, ich bin im Ausland, aber ich kann die Sprache.
Angenehm.
Das ist sehr angenehm, weil ich durfte ja früher auch nicht dahin. Das war auch für mich irgendwie ein fremdes Land, das mich immer fasziniert hat, weil ich denke, warum darf ich denn da nicht hin? Nur weil ich da keine Verwandten habe. Da muss doch irgendwie gehen. Ich wäre am liebsten mit dem Motorrad einfach da durchgefahren, hätte mir das alles angeguckt und das war aber nicht möglich.
Sie fahren auch gerne mit dem Unimog durchs Bergische Land.
Den Unimog habe ich jetzt an einen Freund verkauft, der einen Bauernhof hat.
Was aber nicht heißt, dass Sie den nicht noch fahren dürfen.
Ja, den kann ich mir immer ausleihen, das stimmt. Das Bergische Land ist ja meine...
Was ist denn bitte schon so toll am Unimog-Fahren?
Ja, der Unimog ist ja eben auch so eine tolle Geschichte. Das war der Morgentau-Plan, der dieses Fahrzeug quasi entworfen hat. Der Morgentau, der Amerikaner, wollte gerne aus Deutschland ein Agrarland machen. Diese Faschisten dürfen nie wieder eine Industrie haben. Und dann haben findige Ingenieure sich hingesetzt und haben gesagt, wir erfinden ein Fahrzeug, das Milch kann transportieren, kann das flügen, kann das eggen, kann das Schnee schippen, kann. Also ein Universalmotorgerät, das ist der Name Unimog.
Und, also ein Mini-Laster mit Allrad.
Ja, und das war so ein ganz alter aus Baujahr 59, der war genauso alt wie ich, den habe ich dann gekauft. Damit bin ich sehr viel gefahren. Auch im Kölner Karnevalszug hat er die Karnevalswagen gezogen.
Aber mit den Autos und so Fahrgeräten haben Sie es schon irgendwie. Liegt das auch daran, weil Ihr Vater hat doch irgendwie auch für einen Autohersteller gearbeitet?
Mein Vater hat bei Mercedes gearbeitet und er war auch öfters in Stuttgart und hat mich mitgenommen in das Werk dort und ich durfte mir das alles angucken. Und dann habe ich immer als Jugendlicher habe ich als Jugendlicher direkt den LKW-Führerschein gemacht und habe dann LKWs überführt. Da ich als Jugendlicher auch viel Moped gefahren bin, Mofa und Motorrad, habe ich das dann auch wieder aufgenommen. Und für mich sind das Spielsachen. Ne? Meine Frau sagt immer, wie viele Motorräder hast du denn eigentlich? Ja, sag ich, das geht dich nichts an, das sind meine Spielsachen. Und das war früher der Karton mit Matchbox-Autos und jetzt ist es halt eine Garage voller Motorräder.
die ganz besondere Sammelwut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mainz, Köln, Düsseldorf. In den Hochburgen wird die Fasnacht immer ein Renner sein. Aber Karnevalsvereine, die klagen schon auch so. Nachwuchssorgen, die Quoten im Fernsehen, zum Teil rückläufig. Was ist denn da los? Warum ist es scheinbar für manche, für Jugendliche nicht mehr interessant?
Ja, der Karneval muss sich halt auch mal ein bisschen reformieren, sage ich immer. Das ist ja genau wie der katholischen Kirche. Die machen immer dasselbe und wundern sich hinterher, dass das nicht funktioniert. Man muss auch mal neue Wege gehen. Und im Moment ist einfach die Kommerzialisierung, glaube ich, der Tod. Also die ganzen Comedy-Stars gehen jetzt in den Karneval, um da ihr Geld zu verdienen. Und der altgediente Büttensprecher sitzt zu Hause am Aschenbecher. Also das ist einfach so ein kommerzieller Wandel. Und es gibt aber eine kleine Gegenbewegung, die unterstütze ich auch. Es gibt so wieder Sitzungen in Kneipen. Viele Karnevalsredner treten da umsonst auf, weil sie das gerade gut finden, unterstützen. Und wenn man den Kommerz weglässt, dann wird es wieder ganz schön.
Ich würde gerne noch mal kurz was einspielen. Und zwar tauchte ja fast immer in unserem Gespräch dann doch irgendwie die katholische Kirche auf.
Mhm.
Und weil das so ist, haben sie sogar der katholischen Kirche quasi ein Lied gewidmet.
Kein Weihrauch, keine Witze, keine Heiligen in Stein. Immer alles ernst gemeint, das passt nicht an den Rhein. 95 Thesen, die sind uns viel zu viel. Wir brauchen 100 Thesen und einen Tisch fürs Gartenspiel. Max Weber hat gesagt, dass nur die Arbeit wichtig ist. Dass der Herrgott den begnadigt, der die Pflichten nicht vergisst. Müßiggang und Karneval, das ist für die Katz. Wer auf Erden viel verdient, hat bei Gott den besten Platz. So ein Quatsch. Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin. Die haben doch nichts anderes als arbeiten im Sinn. Als Katholik, da kannst du fuschen, das eine ist gewiss. Am Samstag gehst du beichten und fort ist der ganze Dress.
Also, ich habe im Zuge meiner Recherche kam ich auf dieses Lied. Ich finde es großartig und es ist immer noch, wird immer noch gespielt.
Ja,
immer
auch
noch
im Kneipen, im Karneval, auch im, ja.
Genau. Wir haben darüber gesprochen, Sie haben eigentlich der katholischen Kirche doch einiges zu verdanken, weil sie immer wieder Angriffspotenzial bietet. Wäre es vielleicht eigentlich ganz anders, wenn Sie einen Kardinal hier hätten in Köln wie den Mainzer Kardinal Lehmann?
Ja, das würde trotzdem funktionieren, aber natürlich ist ein Feindbild immer einfacher. Aber ich habe das Lied ja auch gemacht, eben nicht um jetzt die evangelische Kirche zu denunzieren, sondern aus Freude an der Unterschiedlichkeit. Ne? Ich habe jetzt extra hier mit dem Norbert Ahlig zusammen, das ist ein Kollege, und die evangelische Kirche ist eigentlich ideal, weil sie sich wehren kann. Ich habe gedacht, wir nehmen jetzt mal eine Gruppe raus, die sich wehren kann an Religion. Und ich würde auch gerne eines Tages singen, ich bin so froh, dass ich kein Moslem bin oder ich bin so froh, dass ich kein Jude bin oder so. Das geht natürlich noch nicht. Ne? Mhm, aber das wird eines Tages auch funktionieren, dass man einfach sich gerne auch über das definiert, was man nicht ist. Und dann kann man die anderen ja auch viel leichter akzeptieren. Und das war der Sinn dieses Liedes. Ich habe auch eine Version dazu auf die CD gemacht, ohne Text. Dann
Karaoke,
können die Leute das
Karaoke
ja, sozusagen. Die können das dann umtexten, das singen auch viele andersrum. Ich bin so froh, dass ich nicht katholisch bin. Da fallen mir auch sofort Strophen ein. Das haben mir auch viele Leute geschickt. Und das ist ja genau der entscheidende Punkt. Also wir brauchen gerade in so einer multireligiösen Gesellschaft auch immer die Freude an der Unterschiedlichkeit. Und die kann man mit solchen Liedern ja wunderbar zum Ausdruck bringen.
Es gibt bei SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute eine kleine Tradition, nämlich ein kleines Geschenk zum Abschluss. Und ich habe Ihnen was aus der Domstadt Mainz mitgebracht. Ich habe ihn eben kurz angesprochen. Kardinal Lehmann.
Ja.
Der Mann hat Humor und er hat sein Plazett gegeben für ein Likör, das Mainzer Lehmännchen. Also sollten Sie noch mal irgendwie an der katholischen Kirche zweifeln oder was auch immer, trinken Sie einen Schluck.
Ja, das werde ich gerne machen. Überhaupt wurde ja in den Klöstern die leckersten Sachen gebraut, immer aus der Fastenzeit heraus.
Genau.
Flüssiges bricht das Fasten nicht. Das
ja,
ist genau der entscheidende
Punkt. Da Sie ja nicht fasten wollten ohnehin und so, machen Sie damit jetzt gar keinen Fehler.
Nee, vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen eine gute Erholung, eine erfolgreiche Tour und weiter viel Spaß.
Danke Ihnen auch.